Das trockene Geäst knackte, als die Flammen neu aufloderten und rötes Licht über zwei Gesichter legten. Der eine war ein Engländer in schlichten dunklen Kleidern, hochgewachsen, die Schultern breit, der Hut tief ins Gesicht gezogen. Sein Name war Nathaniel Crowhurst. Der andere war uralt. Makonda Zuberi, ein Fetischmann von der Sklavenküste. Die Haut wie gegerbtes Leder. Der Rücken gebeugt, um den Hals eine Kette aus menschlichen Fingerknochen, auf denen das Feuer wie auf poliertem Elfenbein glitzerte. Über ihnen stand die Nacht wie eine geschlossene Decke und rundum atmete der Dschungel, feucht, warm und voller unsichtbarer Augen. »Du kommst wieder, Bruder«, säuselte Makonda in dem rauen Mischidiom, das schwarze und weiße Männer an der Küste gebrauchen. »Viele Monde sind aufgegangen und verglüht, seit wir Blutspalaver hielten. Du zogst mit der Sonne gen Westen, doch du kehrst zurück.« Nathaniels Stimme war tief und kühl. »Dein Land ist hart und rot von Blut, durchfurcht von schwarzer Finsternis und langen Schatten des Todes. Und doch bin ich wieder hier.« Er ließ den Blick in die undurchdringliche Wand aus Bäumen gleiten. »Dort draußen, jenseits des Lichtsaums, liegen Geheimnis, Abenteuer und namenloser Schrecken. Ich wagte einst den Sprung in den Urwald und fast nahm er meine Gebeine. Seitdem ist etwas in meinem Blut. Wie ein Flüstern von unerklärlicher Schuld schleicht es in meine Seele. Der Dschungel ruft.« Makonda rührte mit einem knochigen Stab in der Glut, ohne zu sprechen. Das Knistern war das einzige Geräusch, bis Nathaniel fortfuhr. »Über Meere aus blauem Salz hat sie mich zurückgelockt. Mit dem ersten blassen Licht des Morgens gehe ich los, hinein ins Herz. Vielleicht finde ich seltsame Begebenheiten, vielleicht mein Ende. Doch besser der Tod, als das endlose Drängen, dieses Feuer, das mir die Adern brennt.« »Sie ruft«, murmelte Makonda. »Nachts windet sie sich wie eine Schlange um das Herz und flüstert Dinge, die kein Mensch wissen will. Dschungelruf. Du und ich, wir sind Blutsbrüder. Ich, Makonda Zuberi, Diener des schwarzen Gottes. Du gehst, wie jeder geht, der den Ruf hört. Vielleicht lebst du, wahrscheinlicher stirbst du.« Nathaniels Augen glommen in dem Schattenrand seines Hutes. »Ich verstehe deine Kunst nicht, aber ich habe gesehen, wie du deine Seele aus dem Leib schicktest, um einen toten Körper zu bewegen.« Makonda nickte kaum merklich. »Ich zeige dir Zauber.« Er beugte sich über die Glut. Die Hände machten gleichmäßige Gesten. Die Lippen murmelten Worte, alt wie Stein. Nathaniel spürte, wie die Ränder der Welt weich wurden, wie Müdigkeit wie feiner Nebel in seine Glieder kroch. Das Feuer verwandelte sich in ein rotes Auge. Makondas Umriss schwamm im Dunst. Das Klingen ferner Insekten wurde zu einem dünnen Summen hinter der Stirn. Der Nebel schloss sich. Als Nathaniel auffuhr, lag der Geruch von frühem Morgen in der Luft, kühl und erdig. Die Glut war zu grauem Staub geworden. Makonda hockte reglos gegenüber und hielt einen langen Stab in den Händen. Es war schwarzes Holz, seltsam schwer und doch nicht dicht, mit Linien beschnitzt, die weder Tier noch Pflanze noch Sternbild eindeutig glichen. Ein Ende lief in eine schmale Spitze aus. »Dieser Voodoo-Stab«, sagte Makonda und reichte ihn Nathaniel, »rettet dich, wo Musketen und Messer versagen. Wenn du mich brauchst, leg ihn auf die Brust, falte die Hände darüber und schlafe. Ich komme in deine Träume.« Nathaniel wog das Ding, misstrauisch gegen jede Hexerei. Das Holz fühlte sich an wie gehärtetes Eisen und doch warm. »Zumindest eine gute Waffe«, sagte er knapp. Er stellte sich die Spitze vor, wie sie in morsches Holz fährt, in faules Fleisch, in etwas, das nicht mehr ganz lebt und doch nicht sterben will. »Du gehst bei Morgengrauen«, sagte Makonda. »Die Pfade sind nass und die Luft schwer. Die Feuchtigkeit frisst sich in die Lunge. Löwen gehen zu ihren Lagerplätzen. Andere Dinge erwachen.« »Was sind das für Dinge?« Makondas rote Glutaugen huschten kurz zur Baumwand. Die, die keine Stimme haben und doch hören. Die, die keinen Schatten werfen und doch verdunkeln. Die, die über Mauern aus Stein warten. Er hob die Fingerknochenkette mit einer knappen Bewegung. Sie rasselte sacht. Sie hören, wenn man über sie spricht. Dann schweigen wir über sie, erwiderte Nathaniel. Sag mir lieber, was in diesen Schnitzungen steckt. Altes Land. Älter als die Worte hier. Ein Geist ruht darin, gebunden wie ein Fisch in einem Korb. Er kennt den Weg zwischen Schlaf und Wachen. Legst du den Stab auf die Brust, findet er dich, wo immer dein Leib liegt. Er findet auch mich. Nathaniel nickte langsam. Und der Preis? Makonda lächelte, und das Lächeln ließ die Falten wie feine Schnitte wirken. Alles hat einen Preis. Aber dieser ist schon bezahlt. Von denen, die ihn machten. Der Wind trug feuchten Duft von Blüten heran, süß und modrig zugleich. Ein unsichtbarer Vogel stieß einen kurzen, metallischen Ruf aus, der unter den Blättern verendete. Nathaniel erhob sich. Mit dem ersten Licht breche ich auf. Ich werde quer durch das Grasland gehen, bis die kahlen Hügel beginnen. Zwischen ihnen liegt, was ich suche oder was mich sucht. Wenn das Licht kommt, sagte Makonda leise, dann geh. Aber erinnere dich, Feuer ist Freund, Kälte ist Feind. Und wenn dich die Nacht zu sehr ansieht, schließ die Augen und atme nicht. Wie weit? Bis dort, wo die Geier tief fliegen, obwohl nichts Frisches daliegt. Wo die Stille keine Stille ist, sondern Lauschen. Nathaniel steckte den Stab an den Riemen, neben die Muskete und den langen Messerstahl. Wir sehen uns wieder, Makonda Zuberi. Makonda blinzelte langsam. Wir sehen uns in Träumen und vielleicht vor Stein. Die Nacht hielt noch einen Herzschlag lang den Atem an, dann wurde der Osten zu einem dünnen, matten Grau. Nebelstreifen lagerten zwischen den Stammreihen wie schlafende Schlangen. Nathaniel zog den Hut tiefer. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Kreis des Feuers. Hinter ihm zerfiel die Glut zu Asche. Vor ihm öffnete sich der Dschungel in einen schmalen, dunklen Schlund. Der Ruf war da, ganz nah, wie ein Flüstern direkt hinter dem Ohr. »Geh«, sagte irgendwo hinter ihm die alte Stimme, kaum mehr als ein Hauch. »Und vergiss nicht, wenn Holz nicht brennt, brennt das, was es berührt.« Nathaniel antwortete nicht. Er trat in das feuchte Grün und das Tagesgrau schluckte ihn. Die Luft wurde dichter, der Boden weicher. Irgendwo schlug etwas schwer durchs Unterholz. Der Stab an seiner Seite vibrierte, als lausche er einer fernen, unhörbaren Trommel. Morgengrauen im Herzen des Dschungels. Das Spiel hatte begonnen. Die Sonne stand wie ein unbeweglicher Feuerball über der Steppe, als Nathaniel Crowhurst das Gewehr von der Schulter nahm und den Schaft in den trockenen Boden sinken ließ. Die Luft war so still, dass selbst das leise Rascheln seiner Kleidung seltsam laut wirkte. Hinter ihm, in einiger Entfernung, lag der Dschungel wie eine dichte, grüne Mauer. Doch hier draußen dehnte sich ein breites Band aus trockenem, unebenem Grasland, durchsetzt mit vereinzelten Dornbüschen und knorrigen, vom Wind gezeichneten Bäumen. Er roch den Staub und die Hitze. Über den kahlen Hügeln in der Ferne glitten einzelne Geier, ihre Flügel träge schlagend. In den letzten Tagen hatte Nathaniel ihre Zahl zunehmen sehen. Kein gutes Zeichen. Er wusste, dass Aasvögel nur dort lange verweilten, wo der Tod reichlich Nahrung bot. Die Hitze war unerbittlich. Sie brannte auf seiner Haut, sog jede Feuchtigkeit aus dem Körper. Der Schweiß trocknete, bevor er in feinen Rinnsalen über sein Gesicht hätte laufen können. Nathaniel ging weiter, Schritt für Schritt, ohne klares Ziel. Dieses Land war ihm fremd, unkartiert, und jede Richtung versprach das Gleiche, unbekannte Gefahren. Vor Wochen war er mit der Zuversicht eines Mannes in den Dschungel gezogen, der mehr Mut als Vorsicht kannte. Durch eine Mischung aus Glück, Härte und Erfahrung hatte er überlebt, war zäher geworden, vertrauter mit den Launen der Wildnis. Seine Muskeln hatten sich dem Marsch angepasst, sein Blick war schärfer, seine Sinne wacher. Zwischen den harten Grasbüscheln sah er Spuren. Breite, runde Abdrücke im trockenen Boden, die unverkennbar von Löwen stammten. Sie waren nicht frisch, vielleicht einen halben Tag alt, aber Nathaniel wusste, dass Raubtiere in dieser Gegend jederzeit zurückkehren konnten. Seltsam war nur, dass keine kleineren Tierspuren zu finden waren. Kein Antilopenhuf, kein Hasenpfad. Nur Löwen und Geier. Einige der Vögel hatten sich in einem Dornbaum niedergelassen. Andere kreisten dicht über einer Stelle im hohen Gras, tauchten immer wieder ab und stiegen dann ruckartig wieder auf. Nathaniels Neugier war stärker als sein Unbehagen. Er beschleunigte den Schritt und drängte sich zwischen den hohen Halmen hindurch, die ihm bis über die Schultern reichten. Was er fand, ließ ihn innehalten. Auf dem Boden lag der Körper eines schwarzen Mannes, das Gesicht im Staub, die Glieder unnatürlich verdreht. Das Fleisch war unversehrt, keine Bissspuren, keine zerrissene Haut. Neben der Leiche schlängelte sich etwas Dunkles und Großes ins Gras davon, so schnell, dass Nathaniel die Form kaum erkennen konnte. Doch das, was er gesehen hatte, hatte etwas Unnatürliches, fast Menschliches in seiner Bewegung. Er hob den Blick zu den Geiern, die der Bewegung durch das Gras folgten. Seltsam, dachte er. Diese Vögel fressen Aas, nicht Lebendes. Warum also folgten sie einer Kreatur, die sich noch bewegte? Nathaniel strich mit der Hand über den Griff seines Messers, dann nahm er das Gewehr wieder auf und ging weiter. Das Erlebnis ließ ihn nicht los. Er erinnerte sich an Makondas Worte in der Nacht zuvor, an das, was zwischen den Zeilen mitschwang. Afrika war voll von Dingen, die sich weder mit Logik noch mit gewöhnlicher Erfahrung erklären ließen. Die Sonne sank langsam, ohne an Kraft zu verlieren. Das Licht brannte in einem glühenden Rotgold, als Nathaniel die kahlen Hügel vor sich deutlicher sah. Zwischen ihnen schimmerten dunkle Öffnungen, Höhlen vielleicht. Er hielt den Voodoo-Stab in der linken Hand. So sehr ihn das Stück Holz an Zauberei und Teufelswerk erinnerte, so wenig konnte er sich davon trennen. Da raschelte es vor ihm im Gras, laut und hastig. Ein Schrei, hoch und voller nackter Angst, durchschnitt die Stille, gefolgt von einem tiefen, rollenden Brüllen. Nathaniel spannte den Blick. Zwischen den Halmen tauchte eine schlanke Gestalt auf. Eine junge Frau, nur in ein einfaches Rocktuch gekleidet. Ihr Gesicht war von Panik verzerrt. Hinter ihr, nur wenige Meter entfernt, stürmte ein Löwe heran, die Mähne flatternd, die Pranken den Boden aufwühlend. Die Frau stürzte zu Boden, direkt vor Nathaniels Füße. Er ließ den Stab fallen, hob das Gewehr und zielte. Der Löwe war jetzt so nah, dass Nathaniel den heißen Atem und den Geruch von Blut und Fell wahrnahm. Er drückte ab. Der Knall dröhnte über die Steppe und das Tier bäumte sich auf, sprang noch im Sterben seitlich und blieb reglos liegen. Nathaniel prüfte die Frau. Sie war ohnmächtig, aber unverletzt. Er gab ihr Wasser aus seiner Feldflasche und langsam öffneten sich ihre Augen. Sie wich erschrocken zurück, als sie ihn sah. »Fürchte dich nicht«, sagte er ruhig. »Ich bin ein Mensch, so wie du. Mein Name ist Nathaniel.« Zögernd antwortete sie, »Ich bin Amara Andala. Mein Dorf liegt dort.« Sie zeigte mit zitternder Hand in Richtung Südosten, wo der Dschungel wie ein grünes Meer lag. »Meine Mutter schlug mich, weil ich einen Kochtopf zerbrach. Ich lief fort. Jetzt will ich zurück.« »Ich bringe dich hin«, erwiderte Nathaniel. »Es wäre töricht, allein zu gehen. Der nächste Löwe ist vielleicht schon unterwegs.« Amara senkte den Blick und nickte. Sie gingen gemeinsam weiter, wobei der Weg sie näher an die Hügel führte. Doch die Sonne neigte sich rasch und ihr warmes Licht verwandelte sich in das lange, blutrote Glühen des Abends. Aus der Ferne erklangen wieder Löwengebrüll und das schrille Kreischen unsichtbarer Tiere. Nathaniel sah die Schatten länger werden. »Wir schaffen dein Dorf nicht mehr vor Nachtfall«, sagte er. »In der Dunkelheit draußen zu sein, ist Selbstmord. Dort vorn sehe ich eine Höhle.« Wir werden dort Schutz suchen. Amara blieb wie angewurzelt stehen. Nicht in die Hügel, Herr. Dort lebt Schlimmeres als Löwen. Aberglaube, entgegnete Nathaniel scharf. Wir gehen dorthin. Die Nacht im offenen Land bringt uns um. Sie folgte ihm widerwillig. Die Höhle war klein, die Wände aus festem Fels, der Boden mit feinem Sand bedeckt. Nathaniel lehnte das Gewehr am Eingang an. Sammle trockenes Gras, aber geh nicht weit. Hör auf die Löwen. Wir machen ein Feuer. Amara ging, und Nathaniel begann selbst, die spröden Halme zu reißen. Er entzündete ein erstes kleines Feuer, als ein Schatten vor dem Höhleneingang fiel. Dort standen zwei Männer. Groß, ausgemergelt, völlig nackt. Ihre Haut war von einem toten, grauschwarzen Farbton, die Augen groß und glühend rot. Sie sagten kein Wort. Nathaniel spürte, wie eine unsichtbare Kälte in den Fels kroch. Er hob die Hand, deutete ihnen, sich zu setzen. Schweigend kauerten sie sich nieder, möglichst weit vom Feuer entfernt. Nathaniel griff in seine Tasche nach Trockenfleisch, doch die beiden starrten nur in die Glut. In diesem Augenblick kehrte Amara zurück. Als sie die Fremden sah, weiteten sich ihre Augen. Das Gras fiel aus ihren Händen und ein Schrei riss ihr aus der Kehle. Nathaniel fuhr herum und sah, wie sich die beiden Gestalten bewegten, schneller als er es für möglich gehalten hätte. Amaras Schrei zerschnitt die Luft wie der Hieb einer scharfen Klinge. Noch ehe ihr Echo in der Höhle verhallte, schossen die beiden Gestalten nach vorn. Nathaniel reagierte instinktiv. Der Voodoo-Stab lag griffbereit und in einer einzigen, fließenden Bewegung rammte er die scharfe Spitze durch den Oberkörper des ersten Angreifers. Das Holz glitt hindurch, als wäre der Körper nichts weiter als morsches Material, und trat auf der anderen Seite zwischen den Schulterblättern wieder aus. Der zweite stürzte sich auf ihn, lange knochige Finger tasteten nach seinem Gesicht, kratzten, suchten Halt. Nathaniel und der Angreifer stürzten gemeinsam zu Boden. Der widerliche, faulige Geruch des Untoten drang in seine Nase, während kalte Finger sich in seine Haut bohrten. Mit einer Hand hielt er den Kopf des Wesens auf Abstand, die andere suchte verzweifelt nach einer Waffe. Sein Revolver war griffbereit. Er drückte das kalte Metall an die Seite der Kreatur und feuerte. Das gedämpfte Krachen hallte in der Enge der Höhle nach. Der Körper zuckte, doch anstatt zu sterben, verzog sich der Mund des Wesens zu einem schauerlichen Grinsen. Eine Hand glitt unter Nathaniels Schulter, die andere packte sein Haar und zwang seinen Kopf nach hinten. Sein Nacken schrie vor Schmerz, und ein schwarzer Schleier kroch an den Rändern seines Blickfeldes hoch. Mit einem letzten, verzweifelten Ruck warf Nathaniel seinen Körper nach hinten. Die Bewegung sprengte den Griff des Untoten, doch sofort schnellte dieser erneut vor, die Hände wie Krallen ausgestreckt. Nathaniel riss den leeren Revolver hoch und schlug zu. Der Lauf traf den Schädel mit einem dumpfen, splitternden Geräusch, der Kopf sackte zur Seite, aber das Ding lachte. Lautlos, nur mit den Augen. Panik kroch in Nathaniels Gedanken. Was war dieser Feind, der nach einer Kugel und einem Schädelbruch immer noch kämpfte? Kein Mensch, sondern etwas, das die Natur verhöhnte. In wilder Entschlossenheit griff Nathaniel nach dem einzigen Werkzeug, das helfen konnte. Der Voodoo-Stab lag nur eine Armlänge entfernt, neben dem Körper des ersten Angreifers. Dessen Fleisch begann bereits zu zerfallen, die Konturen verschwammen und zurück blieben graue Asche und ein paar verkohlte Knochenreste. Mit einem Sprung packte Nathaniel den Stab, drehte sich zu seinem Gegner und trieb die Spitze mit aller Kraft in dessen Brust. Sofort sackte der Körper zusammen, als wäre er nur eine Hülle. In wenigen Herzschlägen löste sich das Ding in Staub auf, der wie feiner Rauch im Feuerschein tanzte. Amara kauerte in einer Ecke, die Hände über den Kopf geschlagen. Nathaniel atmete schwer, der Schweiß klebte an seiner Stirn. Er wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht, während die letzten Aschereste zu Boden fielen. »Was waren das?« fragte er, die Stimme rau. Amara hob den Blick, ihre Augen groß und voller Furcht. »Herr, das waren die wandelnden Toten. Ich hätte dich warnen müssen. Sie leben in den Hügeln. Viele, viele. Wenn sie dich berühren, saugen sie deine Seele, noch bevor dein Herz aufhört zu schlagen.« Nathaniel blickte auf den Stab in seiner Hand. Sie fürchteten das Feuer. Darum haben sie gewartet, bis es fast erloschen war. »Ja«, flüsterte Amara, »nur das Feuer hält sie fern. Sie kommen aus der stillen Stadt, tief in den Hügeln. Früher waren sie Menschen, aber anders als wir. Sie herrschten hier seit Jahrhunderten, bis unsere Vorfahren Krieg führten. Die Magier der Stadt verwandelten ihre Toten in diese Dinger. Seitdem steigen sie bei Sonnenuntergang oder in der Nacht herab, töten Menschen und trinken ihre Seelen. Nur Feuer kann sie vernichten.« Nathaniel kniete sich neben das fast verloschene Feuer und schob neues Holz nach. Die Flammen wuchsen, warfen tanzende Schatten an die Wände der Höhle. »Vielleicht«, sagte er leise, »kann dieser Stab noch mehr tun als das.« »Er ist mächtig«, bestätigte Amara. »Die Alten sagen, er kommt aus einem Land, das noch älter ist als die Hügel. Wer ihn trägt, kann die Untoten zu Staub zerfallen lassen.« Nathaniel spürte, wie sich in ihm eine seltsame Mischung aus Eifer und Zorn regte. »Dein Volk lebt in der Nähe dieser Kreaturen?« Amara nickte. »Ja, wir können nicht fort. Die Hügel umgeben uns, und außerhalb des Dorfes ist man ihnen ausgeliefert. Viele sind schon verschwunden. Manchmal hören wir das Schlurfen in der Dunkelheit, wenn sie nahe sind. Sie töten nicht nur. Sie nehmen, was man ist.« Nathaniel hielt den Stab fest umklammert. In ihm wuchs der Drang, diesen Ort von der Plage zu befreien. Etwas in seinen Adern pulsierte wie eine Trommel. »Vielleicht lässt sich dieser Fluch beenden.« Amara sah ihn an, als habe er den Verstand verloren. »Viele Krieger haben es versucht. Keiner ist zurückgekehrt.« »Dann wird es Zeit, dass einer zurückkehrt«, entgegnete Nathaniel. »Mit Feuer, diesem Stab und dem Willen, sie alle auszulöschen.« Draußen hatte die Nacht die Steppe verschluckt. Löwengebrüll hallte zwischen den Hügeln und der Wind trug einen leisen Geruch von Asche in die Höhle. Nathaniel legte den Stab neben sich, setzte sich mit dem Rücken an die Felswand und sah ins Feuer. »Schlaf«, sagte er zu Amara. »Ich wache.« Sie zögerte, doch schließlich legte sie sich auf den Sandboden, den Kopf auf den Arm gebettet. Bald war ihr Atem ruhig. Nathaniel aber blieb wach, seine Augen auf die Flammen gerichtet, das Gewehr griffbereit, den Stab in Reichweite. Jenseits des Feuers bewegte sich etwas. Ein Laut wie das Knacken trockener Äste oder wie ein leiser Schritt auf Sand. Nathaniel hob den Blick, und für einen Moment meinte er, zwei glühende Punkte in der Dunkelheit zu sehen. Sie verweilten, starrten und verschwanden dann, als der Wind die Flammen höher peitschte. Er atmete tief durch. Das war nicht vorbei. Die beiden, die sie getötet hatten, waren nur Vorboten. Die Hügel schliefen nicht. Sie horchten. Der Morgen graute über den Hügeln, und das Feuer in der Höhle war zu glimmender Glut herabgesunken. Nathaniel Crowhurst rührte sich nicht, obwohl seine Muskeln schmerzten. Er hatte die ganze Nacht über gewacht, den Blick zwischen dem Höhleneingang und den schwindenden Flammen hin und her wandernd. Der Voodoo-Stab lag griffbereit, neben ihm das Gewehr. Amara Ndala richtete sich langsam auf, ihre Augen noch müde, aber frei von dem panischen Ausdruck des Vorabends. »Wir sollten jetzt gehen, Herr«, sagte sie leise. »Die Löwen ziehen sich in ihre Reviere zurück, bevor die Sonne höher steigt. Bald ist der sicherste Moment, um das Dorf zu erreichen.« Nathaniel nickte. »Wir gehen, aber zuerst bringe ich dich an den Rand des Dschungels. Dort bist du sicherer. Dann kommst du zurück, wie ich es dir sage.« Sie sah ihn misstrauisch an. »Zurück? Warum?« »Weil ich nicht allein gegen die Hügel ziehen werde. Hole deinen Geliebten, Bakari Omondi, und bring ihn hierher. Es gibt etwas, das ich tun muss.« Amara runzelte die Stirn, doch sie nickte schließlich. Nathaniel führte sie hinaus auf das Grasland, das in der Morgensonne ein blasses Gold zeigte. Der Weg zum Dschungelrand war still. Keine Raubtiere, keine Vögel, nur das leise Rauschen des Windes zwischen den Halmen. Am Rand der ersten Bäume blieb Nathaniel stehen. »Von hier gehst du allein. Beeile dich und komm noch heute zurück.« Amara zögerte, dann wandte sie sich um und verschwand zwischen den Stämmen. Nathaniel ging zurück zur Höhle. Der Gedanke an den kommenden Kampf wog schwer in ihm. Er wusste, dass er etwas riskierte, als er sich auf die Hilfe Makonda Zuberes verlassen wollte, doch in dieser Wildnis konnte er sich keinen anderen Verbündeten vorstellen, der die Macht besaß, eine ganze Armee von Untoten zu bekämpfen. Er wartete lange. Die Sonne stieg und ihr heißes Licht füllte die Höhle. Endlich hörte er Schritte. Amara trat ein, gefolgt von einem jungen Mann von kräftiger Gestalt, mit wachen, dunklen Augen. Seine Haut glänzte im Sonnenlicht und er trug nur einfache Stoffbahnen. »Dies ist Bakari«, sagte Amara knapp. Nathaniel musterte ihn, dann deutete er auf den Boden. »Leg dich hin und halte diesen Stab auf deiner Brust, so wie ich es dir sage.« Bakari gehorchte, ohne zu fragen, offenbar beeindruckt von Nathaniels Auftreten. Amara trat an die Wand zurück, die Hände verschränkt, während Nathaniel ein paar Schritte zurückwich. Was dann geschah, ließ ihn frösteln. Bakaris Körper zuckte, seine Augen weiteten sich und er sog scharf Luft ein, als hätte ihn ein unsichtbarer Schlag getroffen. Dann sackte er schlaff zurück und Amara stürzte vor, entsetzt. »Du hast ihn getötet!« »Nein«, sagte Nathaniel, obwohl auch ihm Zweifel kamen. »Warte!« Bakaris Körper begann sich zu regen, als würde er sich aus einem tiefen Traum erheben. Doch als er sich aufsetzte, war der Ausdruck in seinen Augen nicht mehr der eines jungen Mannes. Sie waren schmaler, glitzernd und schlangenhaft. Ein breites Grinsen zog über sein Gesicht. »Blutsbruder«, sagte er in der Stimme von Makonda Zuberi, »erkennst du mich nicht?« Nathaniel atmete langsam aus. »Makonda, du hast also seinen Körper genommen.« Der Voodoo-Priester in Bakares Leib lachte leise. »Nur für eine Weile. Meine eigene Hülle schläft weit entfernt an der Küste. Ich habe seine Seele in das Schattenland geschickt, wie auch die der jungen Frau, damit wir reden können, ohne Störung. Später werden sie beide zurückkehren, ohne Erinnerung.« »Das ist schwarze Kunst«, sagte Nathaniel finster. »Doch ich brauche deine Hilfe. Die Untoten in den Hügeln müssen ausgelöscht werden.« Makonda nickte ernst. »Ich weiß. Ich habe schon mit dir im Traum gesprochen. Diese Dinge sind wie Vampire aus deiner Heimat, nur dass es hier ein ganzes Volk von ihnen gibt. Sie leben von der Lebenskraft der Menschen und werden von Feuer und meinem Stab vernichtet. Aber ihre Zahl ist groß, und sie fliehen bei Gefahr in ihre Stadt aus Stein. Kein gewöhnlicher Krieger kann sie dort erreichen.« Nathaniel griff nach dem Gewehr. »Dann müssen wir ihnen zuvorkommen.« »Morgen bei Sonnenaufgang«, sagte Makonda. »Gehen wir. Sie schlafen am Tag in den Höhlen, tief in den Hügeln, verborgen vor den Geiern, die sogar sie fürchten. Aber wenn wir unvorsichtig sind, werden wir gesehen.« Der Rest des Tages verging in Vorbereitung. Nathaniel überprüfte seine Waffen und packte, was er tragen konnte. Munition, getrocknetes Fleisch, Wasser. Makonda, noch immer in Bakaris Körper, schärfte einen kurzen Speer, den er als zweite Waffe tragen wollte. Als die Sonne sank, entzündeten sie erneut ein Feuer in der Höhle. Draußen regte sich das Leben der Nacht. Löwengebrüll in der Ferne, das Zirpen unsichtbarer Insekten, ein leises Scharren im Gras. Makonda blickte hinaus. »Sie wissen, dass wir kommen werden. Heute Nacht werden sie uns nicht angreifen. Noch nicht. Sie sind neugierig. Morgen, wenn wir ihre Stadt sehen, wird sich das ändern.« Nathaniel antwortete nicht. Er sah in die Flammen und spürte, wie sich eine beklemmende Erwartung in ihm aufbaute. Die Hügel waren nahe, und in ihrem Schatten lauerte eine uralte, namenlose Bedrohung. Als er schließlich den Kopf auf seinen Arm legte, war der Voodoo-Stab fest in seine Finger gekrallt. Er wusste, dass der kommende Tag entscheiden würde, ob er den Ruf der Wildnis noch einmal hören würde oder ob er für immer ein Teil dieser stillen, tödlichen Hügel werden würde. Der Morgen brach klar und heiß an. Die Sonne stieg wie ein gleißender Speer über den Horizont und die Schatten verkürzten sich rasch. Nathaniel Crowhurst folgte Makonda zu Beri, der noch immer in Bakari Omondis Körper wandelte, den schmalen Pfad hinauf in die Hügel. Der Boden war aus rötlichem Lehm, stellenweise lose und staubig, an anderen Stellen hart und rissig wie ausgedörrte Haut. Die kahlen Erhebungen wirkten aus der Ferne wie einfache Steinhügel, doch aus der Nähe zeigten sie ein Gesicht voller Narben. Tiefe Risse, schroffe Felsbrocken und dunkle Löcher, die wie die Öffnungen eines gewaltigen Insektenbaus wirkten. Makonda sprach leise, während sie gingen. »Hier schlafen sie am Tag. Jede dieser Höhlen kann voll von den wandelnden Toten sein. Sie hocken im Dunkeln, bis die Sonne sinkt. Dann kriechen sie hinaus, um zu jagen.« Nathaniel spürte, wie ihm der Schweiß den Rücken hinunterlief. »Und die Geier?« »Du sagtest, sie meiden diese Kreaturen.« »Ja«, antwortete Makonda. »Die Vögel wissen, dass das Fleisch der Untoten alt und faul ist, ohne Leben, aber wenn ein Vampir geschwächt ist, stürzen sich die Geier auf ihn, reißen ihn in Stücke. Darum verstecken sie sich bei Tag.« Je höher sie stiegen, desto stärker brannte die Sonne. Kein Laut drang aus den Höhlen, doch Nathaniel fühlte sich beobachtet. Mehr als einmal glaubte er, zwischen den Schatten eine Bewegung zu sehen, zu schnell, um sicher zu sein. Nach einem langen, schweißtreibenden Anstieg erreichten sie eine Anhöhe. Vor ihnen lag ein Plateau, und in dessen Mitte erhob sich die Stadt. Die Mauern bestanden aus großen Steinquadern, grau und vom Alter geschwärzt. Teile waren eingestürzt, doch der Großteil stand noch, wie ein zahnloser, aber immer noch geschlossener Mund. Innerhalb der Mauern erhoben sich die Überreste von Gebäuden, manche halb zerfallen, andere nur noch Grundmauern. Über allem lag eine unheimliche Stille, so vollständig, dass selbst der Wind schien, hier den Atem anzuhalten. Nathaniel blieb stehen. »Wie alt ist dieser Ort?« Makonda blickte lange auf die Mauern. »Älter, als die ältesten Legenden sagen. Die Bewohner herrschten über dieses Land, bevor die Vorfahren deiner Heimat wussten, dass Afrika existiert. Ihre Priester banden den Tod selbst an ihre Diener, damit sie ewig leben und ewig hungern. Und niemand hat je versucht, die Stadt zu zerstören? Viele Stämme haben es versucht«, sagte Makonda, »doch die Mauern halten. Die Untoten ziehen sich bei Gefahr dorthin zurück. Sie warten, bis ihre Feinde müde oder unachtsam sind. Dann schlagen sie zu.« Nathaniel sah, wie das Sonnenlicht die Steine erwärmte. Er konnte sich vorstellen, wie in den Schatten der Gebäude unzählige glühende Augen verborgen waren. »Wenn wir sie stellen wollen, müssen wir verhindern, dass sie dorthin fliehen.« Makonda lächelte schmal. »Dafür gibt es einen Weg. Aber wir müssen die Stadt genau beobachten. Ihre Tore, ihre Schwachstellen. Wir dürfen nicht überhastet handeln.« Sie kauerten sich hinter einer Reihe großer Felsblöcke, die den Blick auf die Stadt nur teilweise verdeckten. Von hier aus konnten sie sehen, dass das Haupttor, ein breiter bogenförmiger Durchgang, mit Steinplatten blockiert war. Es gab schmale Gassen, die zwischen eingestürzten Mauern ins Innere führten. »Sie haben keinen Grund, die Tore offen zu halten«, flüsterte Makonda. »Sie verlassen die Stadt nur in der Dunkelheit. Wir müssen sie im offenen Land erwischen, wenn sie am verwundbarsten sind. Nathaniel prüfte seine Muskete, zog den Lauf leicht zurück, um die Mechanik zu fühlen. Und wenn sie uns vorher entdecken? Dann, sagte Makonda ruhig, werden wir um unser Leben kämpfen. Die Sonne kletterte weiter und die Hitze flimmerte über den Steinen. Plötzlich huschte ein Schatten aus einer der Höhlen am Rand des Plateaus. Eine Gestalt, groß und dürr, die Haut grau wie Asche, die Bewegungen unheimlich flüssig. Nathaniel spannte den Körper an. Der Untote bewegte sich leise, fast lautlos, und schlich in einem weiten Bogen auf ihre Position zu. Makonda bemerkte ihn im selben Moment, doch bevor er ein Wort sagen konnte, sprang Nathaniel auf. Mit einem Satz war er über die Felsen und schlug mit dem Kolben der Muskete zu. Das Gesicht des Wesens verzerrte sich, als der Schlag traf, und es taumelte zurück, stolperte und fiel über die Kante des Plateaus. Von oben konnten sie sehen, wie der Körper etwa 30 Meter tief auf den Felsboden schlug. Er zuckte noch, wand sich, doch keine Stimme, kein Schrei kam über seine Lippen. Makonda deutete auf die Hügel. Schau! Aus den Höhlen strömten nun weitere Gestalten. Dutzende, vielleicht Hunderte. Sie kletterten über Felsen, liefen gebückt über das Gras und alle richteten ihre roten Augen auf die beiden Menschen am Rand des Plateaus. Sie kommen, sagte Nathaniel knapp. Dann lauf! Makonda zeigte auf eine schmale Felszunge, die wie eine natürliche Barriere aus dem Hang ragte. Dort können wir sie aufhalten. Sie rannten, während hinter ihnen die ersten Untoten schon an den Felsen kratzten. Ihre Schritte waren schnell und lautlos zugleich, und Nathaniel spürte, wie die Luft kälter wurde, je näher sie kamen. Auf der Felszunge stellten sie sich Seite an Seite. Nathaniel hob das Gewehr, Makonda spannte den Speer. Der erste der Untoten sprang vor, und der Kampf begann. Die Sonne stand hell über dem Plateau, doch unter der gleißenden Hitze webte sich schon der Schatten des kommenden Abends und mit ihm das Versprechen, dass dieser Kampf nur der Anfang war. Die Nacht hatte sich wie ein schwarzer Mantel über die Hügel gelegt und nur das unruhige Flackern des Feuers vor der Höhle brach die Dunkelheit. Nathaniel Crowhurst saß mit angezogenen Knien, den Voodoo-Stab quer über den Oberschenkeln. Sein Blick klebte an den Flammen, die hin und wieder von einem Windstoß gekrümmt wurden. Makonda Tsuberi, noch immer in Bakari Omondis Körper, kniete regungslos am Rand des Feuers, als würde er in Gedanken versinken. »Wir werden sie nicht im offenen Kampf besiegen können«, sagte Nathaniel schließlich, ohne den Blick vom Feuer zu heben. Makonda nickte langsam. »Nein«, aber es gibt Wege, die nicht über Klingen und Kugeln führen. Wege, die du vielleicht einen Pakt mit der Dunkelheit nennen würdest. Nathaniel warf ihm einen scharfen Blick zu. Schwarze Magie. Magie ist nur ein Werkzeug, entgegnete Makonda. Sie dient dem, der sie beherrscht. Willst du diese Seelenfresser auslöschen, musst du bereit sein, ihre eigenen Schatten gegen sie zu wenden. Nathaniel schwieg. In der knisternden Stille hörte er das ferne Rauschen der Nacht, das unsichtbare Schleichen von Tieren im Gras, das monotone Zirpen der Insekten und weiter weg das tiefe, abgehackte Brüllen eines Löwen. Die Hitze des Tages war einer klammen Kühle gewichen, die sich unter seiner Haut stahl. Makonda beugte sich vor. »Lass mich heute Nacht deine Träume führen. Lege den Stab auf deine Brust«, falte die Hände darüber und schlafe. Ich werde dir erscheinen und den Plan in dein Herz pflanzen. Und wenn ich nie wieder aufwache? Dann wirst du auch nicht von den Untoten zerrissen, erwiderte Makonda trocken. Wähle. Nathaniel musterte den Mann lange, dann legte er den Stab wie beschrieben auf die Brust, die Finger fest darum geschlossen. Er lehnte sich gegen die Felswand und ließ die Lider sinken. Der Übergang in den Schlaf war kein sanftes Gleiten, sondern ein Sturz. Die Dunkelheit verschluckte ihn vollständig, und dann stand er in einem dichten Nebel, so weiß, dass er seine eigenen Hände kaum sehen konnte. Schritte hallten gedämpft, obwohl er sich nicht bewegte. Aus dem Nebel trat Makonda, nicht mehr im Körper des jungen Bakari, sondern in seiner wahren Gestalt, gebeugt, uralt, mit den roten Funken in den Augen, die ihn an das Feuer am Abend erinnerten. »Du wirst die Frau morgen früh in ihr Dorf zurückschicken«, sagte Makonda. »Sag ihr, sie solle Bakari zu dir bringen. Ich werde in seinen Leib gehen, während sein Geist schläft. Gemeinsam werden wir in die Hügel vordringen. Mit dem Stab in deiner Hand und meinem Wissen werden wir die Vampire dort treffen, wo sie am verwundbarsten sind. Und Amara? Sie wird schlafen, bis wir zurückkehren. Sie wird nichts erinnern. So ist es besser.« Nathaniel öffnete den Mund, um zu antworten, doch der Nebel schloss sich wie eine Faust und die Gestalt Makondas verschwand. Er erwachte mit einem Ruck, das Feuer war zu einem glimmenden Haufen gesunken und ein matter Streifen Morgengrauen kroch über den Höhleneingang. Amara schlief noch, friedlich, das Gesicht halb von den Haaren bedeckt. Nathaniel stand auf, streckte die Glieder und berührte sanft ihre Schulter. »Wach auf, es ist Zeit.« Sie blinzelte und richtete sich auf. »Gehen wir?« »Ich bringe dich bis zum Dschungelrand. Von dort gehst du allein und holst Bakari, bringt ihn hierher, noch vor Mittag.« Sie nickte, ohne zu fragen, und packte ihre wenigen Sachen. Der Weg zurück war still. Nathaniel begleitete sie bis zu einer Stelle, wo das Grasland in den dunklen Schirm der Bäume überging. »Geh schnell«, sagte er, »und vermeide offene Plätze.« Er kehrte zur Höhle zurück, setzte sich ans Feuer und wartete. Die Stunden dehnten sich, während die Sonne höher stieg. Schließlich hörte er Schritte. Amara trat ein, gefolgt von Bakari. Der junge Mann wirkte zunächst ruhig, doch in seinen Augen lag eine gewisse Erwartung, als hätte er schon geahnt, dass dieser Weg zu etwas Ungewöhnlichem führen würde. »Leg dich hin«, sagte Nathaniel und reichte ihm den Stab. »Halte ihn fest auf deiner Brust und schließe die Augen.« Bakari tat, wie ihm geheißen. Binnen eines Herzschlags entspannte sich sein Körper, als hätte ihn der Schlaf überfallen. Amara trat vor, beunruhigt. »Was passiert mit ihm?« »Warte«, sagte Nathaniel. Plötzlich spannte sich Bakaris Leib an, seine Augen öffneten sich, und sie waren nicht mehr seine. Die Pupillen wirkten kleiner, die Iris leuchtete unnatürlich, ein Grinsen, das nicht zu seinem Gesicht passte, verzog seine Lippen. »Blutsbruder«, sagte die Stimme von Makonda Zuberi, und Nathaniel wusste, dass der Plan begonnen hatte. Amara wich zurück. »Das ist nicht Bakari.« »Nein«, sagte Nathaniel ruhig, »aber er wird zurückkehren.« Makonda setzte sich, die Bewegungen fließend, als gehörten ihm diese Glieder seit jeher. »Nun«, sagte er, »jetzt ist die Zeit, in die Hügel zu gehen. Heute beginnt die Jagd.« Nathaniel griff nach seinem Gewehr. Der Stab war fest an seiner Seite. Draußen im Grasland lag der Weg zu den Höhlen und zu der stillen Stadt, die darauf wartete, dass jemand töricht genug war, sie zu betreten. Die Sonne stand noch tief, als Nathaniel Crowhurst und Makonda Zuberi, gefangen im Leib von Bakari Omondi, die Höhle verließen. Das Licht war trügerisch mild, doch der Boden unter ihren Füßen strahlte schon die Wärme der kommenden Hitze ab. Über den Hügeln lag ein dünner Schleier von Staub, der sich in der trockenen Luft hielt wie ein Vorbote des Unheils. Nathaniel ging schweigend, die Muskete über der Schulter, den Voodoo-Stab fest in der linken Hand. Neben ihm bewegte sich Makonda mit einer geschmeidigen Selbstverständlichkeit, die nicht zu dem jungen Mann passte, dessen Körper er bewohnte. Jeder Schritt, jede Drehung des Kopfes war kalkuliert, wie von einem Raubtier, das den Rhythmus der Jagd kannte. »Du gehst in diesem Körper, als wäre er dein eigener«, sagte Nathaniel schließlich. Makonda lächelte dünn. »Körper sind nur Gefäße, Blutsbruder. Manche sind jung und stark, andere alt und müde. Dies hier ist ein guter Körper, flink und kraftvoll. aber er gehört mir nur für kurze Zeit. Das ist Teil unserer Abmachung mit den Geistern. Und Bakaris Geist? Fragte Nathaniel. Er wandelt im Schattenland, antwortete Makonda ruhig. Dort kennt er weder Schmerz noch Zeit. Wenn ich gehe, wird er zurückkehren, ohne Erinnerung, als sei nur ein Augenblick vergangen. Die Worte hallten in Nathaniels Gedanken nach, während sie weitergingen. Vor ihnen stiegen die Hügel auf, karg und durchzogen von Rissen, die wie Narben im Gestein wirkten. Dunkle Öffnungen zeichneten sich in den Hängen ab, die Eingänge zu den Höhlen, in denen die wandelnden Toten den Tag verschliefen. Makonda zeigte auf eine Gruppe besonders großer Felsblöcke, die einen schmalen Durchlass bildeten. Dort entlang. Der Weg führt uns näher an die Stadt, ohne dass wir zu offen stehen. Sie glitten zwischen den Steinen hindurch, die Wände so nah, dass Nathaniel seine Finger daran entlangstreifen lassen konnte. Das Gestein fühlte sich kühl an, feucht von der Nachtluft und roch nach Moder und uraltem Staub. »Wie viele sind es?« fragte Nathaniel leise. Makonda blieb kurz stehen. »Hunderte. Vielleicht mehr. Jede Generation hat neue Tote hervorgebracht und jeder Tote ist geblieben. Sie sterben nicht, es sei denn, man entreißt ihnen den Rest ihrer Seele. Mit Feuer. Oder mit dem Stab. Ja«, bestätigte Makonda. »Ein gebrochener Hals kann sie aufhalten, aber nicht für immer. Nur Feuer und dieser Stab machen sie zu Staub.« Sie setzten den Weg fort, bis der schmale Pfad sich zu einer Anhöhe öffnete. Von hier aus konnte Nathaniel das Plateau sehen, auf dem die stille Stadt lag. Die Mauern standen wie graue Zähne gegen den Himmel und zwischen ihnen war keine Bewegung zu erkennen. Doch Nathaniel hatte das Gefühl, dass dort Augen auf sie gerichtet waren. Viele Augen, reglos, lauernd. »Sie wissen, dass wir hier sind«, murmelte er. »Ja«, sagte Makonda knapp, »sie warten. Sie haben Geduld, wie nur die Toten sie haben können.« Nathaniel kniff die Augen zusammen, um die Schatten der Mauern zu durchdringen. Er bildete sich ein, zwischen den Lücken der Steine etwas Rotes aufblitzen zu sehen, nicht das Leuchten von Feuer, sondern das kalte Glimmen von Augen, die nichts Menschliches mehr besaßen. »Wir müssen sie herauslocken«, sagte Makonda. »Hier oben können wir sie halten, wenn sie kommen, aber wir brauchen etwas, das ihren Hunger weckt.« »Und was wäre das?« Makondas Blick glitt über den Rand des Plateaus hinunter zu einer offenen Fläche, die von hohem, trockenem Gras bedeckt war. Lärm, Bewegung, der Geruch von Leben. Wenn sie glauben, dass Beute nahe ist, stürzen sie sich hinaus. Nathaniel verstand. Und dann? Dann treiben wir sie in die Ebene, wo die Geier sie finden. Makondas Stimme wurde leiser. Die Vögel sind unsere Verbündeten. Sie warten seit Generationen auf diese Gelegenheit. Sie wissen, was unter diesen Mauern lebt. Ein kühler Windzug strich über das Plateau und brachte den faden Geruch von altem Verfall mit sich. Nathaniel spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. »Du hast dies schon lange geplant«, sagte er schließlich. »Seit ich von der Existenz dieser Stadt erfuhr«, antwortete Makonda, »aber ich konnte es allein nicht wagen. Die Geister führen mich zu dir, Blutsbruder. Nun ist die Zeit gekommen.« Sie blieben noch eine Weile an der Anhöhe, beobachteten die Stadt, bis das Sonnenlicht härter wurde und die Schatten sich verkürzten. Keine Gestalt verließ die Mauern, keine Bewegung störte die Stille. Schließlich wandte sich Makonda ab. »Komm, wir müssen uns vorbereiten. Wenn die Sonne fällt, beginnt der wahre Kampf.« Nathaniel folgte ihm zurück durch die schmalen Felsgänge. Jeder Schritt hallte in der Stille nach, als ob die Hügel selbst lauschten. Hinter ihnen blieb die Stadt, unbewegt, aber voller unsichtbarer Augen. Fremde Augen in einem Gesicht aus Stein, das auf den Augenblick wartete, in dem es zubeißen konnte. Die Sonne stand im Zenit, als Nathaniel Crowhurst und Makonda Zuberi eine schmale, natürliche Terrasse erreichten, die hoch über dem Plateau verlief. Der Fels unter ihren Stiefeln war rissig und scharfkantig, und jeder Schritt musste bedacht sein, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Die Luft flimmerte vor Hitze und aus den Ritzen stieg der trockene Geruch von uraltem Staub auf. »Wir müssen noch näher heran«, sagte Makonda leise, während er mit den Augen den Weg zur stillen Stadt abmaß. »Von hier aus können wir beobachten, wie sie sich ausbreiten, wenn die Sonne fällt. Dann finden wir die Schwachstelle.« Nathaniel nickte, doch sein Blick glitt immer wieder zu den dunklen Öffnungen in den Felswänden ringsum. »Jede dieser Höhlen könnte voller Untoter sein. Wir sind mitten in ihrem Nest.« »Ja«, bestätigte Makonda, »und darum müssen wir uns so bewegen, als gehörten wir hierher.« Sie schlichen weiter, vorbei an schmalen Spalten, in denen nur Schatten regten. Kein Laut war zu hören, abgesehen vom gelegentlichen Schrei eines Geiers hoch am Himmel. Nathaniel wusste, dass diese Vögel geduldig warteten, die Kreise enger ziehen würden, sobald der erste Tropfen Blut die Luft füllte. Als sie eine Biegung passierten, erfasste Nathaniel aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Eine Gestalt trat aus einer Höhle. Hochgewachsen, dürr, die Haut wie Asche, das Gesicht eine Fratze aus eingefallenen Zügen und starren roten Augen. Sie bewegte sich geräuschlos, doch ihre Haltung verriet einen zielgerichteten Willen. »Nicht bewegen«, flüsterte Makonda. Doch die Kreatur hatte sie bereits fixiert. Mit einer erschreckenden Geschwindigkeit stürmte sie vorwärts, die Hände wie Krallen ausgestreckt. Nathaniel riss die Muskete hoch, doch Makonda packte seinen Arm. »Zu laut«, zischte er. Nathaniel wechselte den Griff und schwang den Kolben mit aller Kraft. Das Holz krachte gegen den Schädel des Untoten, der ins Taumeln geriet, einen Schritt zurückwich und dann mit einem dumpfen Laut rücklings über den Rand der Terrasse stürzte. Weit unter ihnen schlug der Körper auf nacktem Fels auf. Er lag still. Doch Nathaniel wusste, dass dieser Sturz allein ihn nicht vernichten würde. »Wir haben keine Zeit«, sagte Makonda. »Sie werden es gespürt haben.« Er deutete auf die umliegenden Hänge. Und tatsächlich. Aus den Schatten traten weitere Gestalten hervor, zuerst vereinzelt, dann in größerer Zahl. Sie kletterten über Felsen, krochen aus Spalten und drängten in ihre Richtung. Dutzende, vielleicht schon über 100. »Zur Felszunge«, rief Makonda und rannte los. Nathaniel folgte, sein Atem brannte in der Kehle. Sie schlugen sich durch enge Passagen, sprangen über tiefe Spalten, während hinter ihnen das lautlose Heer näher kam. Die roten Augen glommen wie glühende Kohlen im Halbdunkel der Felsschatten. Die Felszunge war ein schmaler Vorsprung, der nur von einer Seite her zugänglich war. Hier stellten sie sich auf, Rücken an Rücken, die Kante des Abgrunds im Rücken. Nathaniel hob die Muskete, Makonda den Speer. Der erste Angreifer sprang vor und Nathaniel schlug mit dem Kolben zu. Knochen splitterten, doch die Kreatur kroch weiter, die Hände nach seinem Hals ausgestreckt. Makonda stieß mit dem Speer zu, trieb die Spitze tief in die Brust und der Körper brach zusammen, löste sich jedoch nicht auf. Nur der Voodoo-Stab konnte das Ende bringen. »Wir können sie nicht alle halten«, keuchte Nathaniel. »Noch nicht«, sagte Makonda, »aber halte sie lange genug, bis ich bereit bin.« »Bereit wofür?« »Für den Ruf.« Makonda wich ein paar Schritte zurück, hob die Arme gen Himmel und begann in einer Sprache zu sprechen, die älter war als jedes Dorf in diesem Land. Die Worte waren rau und tief, und in ihnen lag ein Ton, der nicht für menschliche Ohren bestimmt war. Nathaniel kämpfte weiter, schlug, stieß, trat, während die Untoten wie eine Welle auf ihn einprallten. Jeder Treffer ließ Glieder knicken, Schädel bersten, doch keiner der Angreifer schrie. Das Schweigen war schlimmer als jedes Kampfgeschrei. Es war das Schweigen von Wesen, die längst jenseits des Lebens standen. Plötzlich wurde die Luft anders. Ein Schatten fiel über die Felszunge und das Rauschen von Flügeln schwoll an wie ein nahendes Gewitter. Nathaniel warf einen Blick nach oben und sah die ersten Geier herabstoßen, ihre gebogenen Schnäbel geöffnet, die Klauen vorgestreckt. »Jetzt beginnt die Jagd«, rief Makonda, ohne den Blick von den Untoten zu nehmen. Die Vögel stürzten sich auf die vordersten Reihen, rissen Fleischfetzen heraus, zerrten an Gliedmaßen. Nathaniel roch den scharfen metallischen Gestank von altem verdorbenem Blut. Die Untoten wichen zurück und die, die fielen, wurden von dutzenden Schnäbeln und Krallen in Stücke gerissen. Makonda senkte die Arme und für einen Moment trafen sich ihre Blicke. »Dies ist nur der Anfang, Blutsbruder. Wenn die Sonne fällt, wird der Himmel schwarz von Flügeln sein.« Nathaniel wusste, dass er recht hatte. Doch er wusste auch, dass der Weg in die stille Stadt noch bevorstand und dass dort selbst ein Himmel voller Geier nicht alles beenden konnte. Der Himmel verdunkelte sich, lange bevor die Sonne den Horizont berührte. Es war kein heraufziehendes Gewitter, sondern die unzähligen Flügel der Geier, die in weiten Kreisen über den Hügeln kreisten. Ihr Kreischen und Schlagen mischte sich zu einem tiefen, stetigen Rauschen, das wie das ferne Donnern eines Meeres klang. Nathaniel Crowhurst stand mit dem Rücken zu einer Felswand, den Voodoo-Stab fest umklammert. Vor ihm stürmten die Untoten den Hang hinab, während über ihren Köpfen die schwarzen Vögel tiefer und tiefer zogen. Die ersten Angreifer hatten bereits den Fels erreicht und Nathaniel trieb die Stabspitze in die Brust eines dieser grauen, ausgemergelten Körper. Das Wesen sackte zusammen und löste sich vor seinen Augen zu Staub auf, während die Geier sich gierig auf die nächsten warfen. Makonda Zuberi, noch immer in Bakari Omondes Leib, stand einige Schritte höher und rief mit erhobenen Armen Worte in den Wind, die wie ein Befehl klangen. Die Geier reagierten, als verstanden sie jedes Silbenpaar. Mit lautlosem Sturzflug fielen sie auf die hinteren Reihen der Untoten, rissen und hackten, bis Knochen brachen und das faulige Fleisch in Fetzen flog. »Sie treiben sie zurück«, rief Nathaniel, während er einen weiteren Angreifer mit dem Kolben seiner Muskete niederstreckte. »Nicht nur zurück«, entgegnete Makonda, ohne die Hände zu senken. »Sie treiben sie in die Stadt. Dort werden wir sie alle bannen.« Die Untoten wichen, stolperten übereinander, suchten Deckung unter den Mauern, doch die Geier verfolgten sie, unermüdlich und zahlreich, bis selbst das Plateau, das zuvor still und leer gewirkt hatte, vom Gekreisch und dem Flattern der Flügel erfüllt war. Nathaniel und Makonda kämpften sich den Hang hinunter, ihre Augen stets auf die bewegte Masse aus Untoten und Vögeln gerichtet. Der Boden war übersät mit zerfallenden Körpern, deren Überreste sich zu grauem Staub zerstreuten, sobald die Stäbe der beiden Männer sie berührten. Als sie den Fuß des Plateaus erreichten, war der Himmel fast schwarz vor Flügeln. Die Sonne drang nur noch in schmalen, blutroten Strahlen durch die lückenlosen Scharen von Vögeln. Die Mauern der stillen Stadt erhoben sich vor ihnen, und aus allen Richtungen strömten die Untoten durch Tore und Spalten hinein, getrieben von der gnadenlosen Attacke der Geier. Makonda senkte die Arme. »Jetzt«, sagte er leise, »jetzt kommt der zweite Schlag.« Er zog aus einem Beutel, den er um die Hüfte trug, ein kleines Bündel trockener Blätter und Zweige hervor. Mit einem Feuerstein schlug er Funken, bis die Flammen hochzüngelten. Dann schleuderte er das brennende Bündel weit über den Rand einer niedrigen Mauer auf das vertrocknete Gras, das das Plateau umgab. Das Feuer fraß sich sofort voran, angefacht vom trockenen Wind, der zwischen den Hügeln wehte. Innerhalb weniger Herzschläge verwandelte sich das Plateau in ein loderndes Meer aus Flammen, das sich wie ein roter Gürtel um die Stadt legte. »Sie sind gefangen«, stellte Nathaniel fest, und in seiner Stimme lag eine Mischung aus Erleichterung und Unheil. »Ja«, bestätigte Makonda, »aber das ist kein Tod, den Sie kampflos hinnehmen. Sie werden versuchen, durch das Feuer zu brechen.« Tatsächlich waren in den Flammen schon die ersten grauen Gestalten zu erkennen, die verzweifelt hindurchstürmten. Doch die Hitze war zu groß und die Geier warteten auf der anderen Seite, um jeden zu zerreißen, der es wagte, hinauszutreten. Aus dem Inneren der Stadt drangen jetzt Laute, die Nathaniel das Blut in den Adern gefrieren ließen. Es war kein menschlicher Schrei, sondern ein langgezogenes, kehliges Heulen, das gleichzeitig aus dutzenden Kehlen zu kommen schien. Die Mauern warfen den Laut zurück, vervielfachten ihn, bis er über das Plateau rollte wie eine Woge aus reinem Entsetzen. »Das ist ihr Todesschrei«, sagte Makonda ernst. »Er wird noch lange in den Hügeln widerhallen.« Das Feuer kletterte nun an den hölzernen Überresten der Dächer empor und dichter Rauch stieg auf. Durch die Flammen konnte Nathaniel Gestalten sehen, die im grellen Licht zuckten und fielen, bis nichts als glühende Asche blieb. Die Hitze trieb ihnen den Schweiß in Strömen über die Haut. Nathaniel wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht, der Blick fest auf das Zentrum der Stadt gerichtet, wo sich die Flammen zu einem wirbelnden Inferno vereinten. Nach einer Weile sank das Feuer in sich zusammen, und was blieb, war eine schwarze, rauchende Fläche. Kein Laut war mehr zu hören, kein Körper lag mehr sichtbar. Nur der Geruch von verbranntem Fleisch hing noch in der Luft, schwer und süßlich. »Es ist vollbracht«, sagte Makonda schließlich, und seine Stimme war heiser. »Die Stadt ist still, diesmal für immer.« Nathaniel sah zu den Geiern, die sich langsam zerstreuten, als hätten sie ihren uralten Hunger endlich gestillt. Der Himmel klarte auf, und ein fahler Streifen Licht brach zwischen den Wolken hindurch. »Dann ist es vorbei«, sagte Nathaniel leise. Doch in seinem Inneren wusste er, dass die Hügel niemals ganz schweigen würden, nicht für jemanden, der ihre Stimmen einmal gehört hatte. Die Nacht kehrte über die verbrannten Hügel zurück, stiller als jede zuvor. Kein Rascheln, kein ferner Laut der Untoten mehr, nur das gelegentliche Knistern verkohlter Gräser, die unter der Wärme des Bodens nachglühten. Nathaniel Crowhurst saß im Eingang der Höhle, in die sie nach dem Kampf zurückgekehrt waren. Seine Kleidung hing in Fetzen an ihm, die Haut war von Kratzern und Blutergüssen gezeichnet, doch er lebte. Makonda Zuberi, noch immer in Bakari Omondis Leib, beugte sich über eine Schale Wasser und reinigte eine tiefe Schramme an Nathaniels Schulter. »Du bist zäher, als ich dachte, Blutsbruder«, sagte er mit einem Anflug von Stolz. »Die wandelnden Toten leben hier nicht mehr. Die Hügel sind leer.« Nathaniel sah hinaus in die Dunkelheit. Leer an Körpern vielleicht. Aber ihre Schatten werden hier bleiben, solange jemand von ihnen erzählt. Makonda nickte langsam. »Vielleicht. Aber Geschichten töten keine Menschen. Diese hier taten es.« Er wischte das Blut von seinen Händen und setzte sich neben Nathaniel ans Feuer. »Du hast dich gefragt, wie ich in deine Träume trat, wie ich in diesen Körper gelangte und die Geier rief. Ich könnte es dir erklären, aber es würde Jahre brauchen, und du würdest mich doch nicht ganz verstehen. Manche Dinge kann man nur durch Leben und Tod lernen.« »Ich verstehe nur so viel«, erwiderte Nathaniel, »dass du mehr Macht hast, als mir lieb ist. Schwarze Magie oder nicht, ohne dich wäre ich jetzt einer von ihnen.« Makonda lächelte schmal. »Und ohne dich wäre ich vielleicht noch immer in der Ferne, während diese Hügel ihr Gift weiter ausbreiten.« Eine Weile herrschte Schweigen, nur das Feuer knackte. Schließlich richtete sich Makonda auf. »Es ist Zeit, zurückzukehren. Bakari und Amara sollen ihre Geister zurückbekommen. Ich werde meinen Platz an der Küste wieder einnehmen.« »Du gehst also«, sagte Nathaniel. »Ja, aber der Stab bleibt bei dir.« Makonda deutete auf das schwarze Holz, das neben Nathaniel lag. »Er hat dich heute gerettet. Er wird es wieder tun, wenn nötig. Er ist älter als jeder von uns und trägt seine eigenen Geheimnisse.« »Was ist der Preis?«, fragte Nathaniel, ohne den Stab zu berühren. Makondas Blick wurde einen Moment ernst. »Der Preis wurde schon bezahlt, lange bevor wir geboren wurden. Vielleicht war er zu hoch, vielleicht nicht. Aber solange du ihn trägst, wirst du den Ruf der Dunkelheit hören, und er wird dich führen, wohin du nicht gehen willst.« Nathaniel nickte knapp. »Dann sei es so.« Makonda legte sich auf den Sandboden der Höhle, schloss die Augen und atmete tief. Ein feines Zittern lief durch seinen Körper, dann wurde er vollkommen still. Die scharfe, berechnende Präsenz, die Bakaris Züge beherrscht hatte, verschwand, und nach einigen Herzschlägen öffnete Bakari selbst die Augen. Er blinzelte verwirrt, setzte sich auf und sah zu Nathaniel. »Herr, ich muss eingeschlafen sein.« Neben ihm regte sich Amara, die noch tiefer geschlafen hatte. Sie rieb sich die Augen, sah Bakari und lächelte schwach, als wäre nichts geschehen. »Ihr seid beide in Sicherheit«, sagte Nathaniel ruhig. »Die Gefahr ist vorbei.« Bakari runzelte die Stirn. »Ich erinnere mich nicht, wie wir hierher kamen.« »Das ist besser so«, erwiderte Nathaniel und erhob sich. Er trat hinaus ins Freie. Die Nacht war klar, und fern am Horizont blinkten schwache Lichtpunkte, vielleicht Dörfer, vielleicht nur das Glimmen von Feuerstellen. Der Wind trug den Geruch von Asche, aber auch den Duft frischer Erde. Die Hügel waren still, die Höhlen schwarz und leer. Hinter ihm trat Bakari neben ihn. »Wirst du mit uns ins Dorf kommen?« Nathaniel schüttelte den Kopf. »Nein, mein Weg führt weiter. Es gibt noch andere Orte, an denen die Dunkelheit herrscht.« Amara trat ebenfalls in den Eingang. »Dann, lebe wohl, Herr. Vielleicht kehrst du eines Tages zurück.« »Vielleicht«, sagte Nathaniel. Er nahm den Stab in die Hand. Das Holz fühlte sich warm an, als trüge es die letzten Funken des Feuers, das die stille Stadt verschlungen hatte. Er wandte sich ab und ging. Hinter ihm verblasste das Licht des Feuers in der Höhle, und vor ihm lag das endlose Grasland, das im Mondschein silbern schimmerte. Über den Hügeln kreiste noch ein einzelner Geier, langsam wie um sicherzugehen, dass nichts mehr übrig war. Nathaniel wusste, dass die Stille trügerisch war. Irgendwo, jenseits der nächsten Grenze aus Schatten und Licht, wartete der nächste Ruf, leise, aber unerbittlich. Er zog den Hut tiefer ins Gesicht und verschwand im nächtlichen Land, der Stab wie ein stiller Schwur in seiner Hand.